Ich finde, Bortoleto wäre einer der dümmsten Züge, die ich in meiner Formel 1-Fan-Karriere je gesehen habe. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für ein Race Weekend und nicht irgendeins, sondern das erste nach der Sommerpause. Zandvoort, here we go, Perke. Ich hab Lust drauf.
Ja, heute einfach ganz normale News-Folge mit der Vorschau auf das Rennwochenende in Zandvoort. Wie lange haben wir das schon nicht mehr gemacht? Einfach News und gucken, was am Rennwochenende passiert. Es ist schon eine Ewigkeit her. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Folge heute. Diese Woche ist generell bestimmt für Sachen, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Montag kam What If, heute eine ganz normale Folge rein theoretisch. Also, wir sind wieder da. Es freut mich, dass wir wieder da sind. An der Stelle, wo ich gerade What If angesprochen habe, ein großes Shoutout an Joris an der Stelle. Der hat nämlich unsere beiden Grids, Pauls und meins, im F1-Manager nachgestellt und geguckt, wie diese sich im F1-Manager verhalten und wie es ausgeht. Die Ergebnisse davon könnt ihr alle auf dem Discord sehen. Link dazu ist in der Folgenbeschreibung bei Spotify oder auch bei Apple Music, Apple Podcasts, wo auch immer ihr das hört. Das fand ich sehr spannend. Große Shoutout deswegen an Chris. Nicht an Chris, Hilfe. Ja. An Joris natürlich. Mein Gott, fängt das schon wieder an. Aber das wollte ich noch am Anfang loswerden.
Ja, vielleicht kleiner Spoiler. Eventuell ist es nicht ganz so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben.
Nee. Ist es nicht, aber bei mir war immerhin einer, der im WM-Kampf war, auch in der World-Folge, der hat tatsächlich am Ende den WM-Titel geholt.
Das hat mich raten, Sergio Perez war es nicht.
Doch, das spoilere ich jetzt mal. Im F1-Manager wurde Sergio Perez in meiner Timeline Weltmeister.
Das ist naja, gut, so viel kommen zum wir auf die realistischen Dinge im Leben zurück. Kommen wir zurück auf die Frage der Woche. Es gab ja Gerüchte, dass Hyundai in die Formel 1 einsteigen will, aber dies nur, wenn sie Audi als Werksteam, was?
Wenn sie wie Audi als Werksteam einsteigen und nicht wie Alfa Romeo als Namenssponsor. Hyundai hat jetzt gesagt, dass sie bis 2031 nicht einsteigen würdet. Ihr es feiern, wenn ich Hyundai in der Formel 1 fahren würde. Erstmal Shoutout an dich, Paul, dass du das mit dem Lesen so gut hinbekommst heute.
Danke.
Die Frage kommt von Lennart. Ich fände es cool, es gab ja generell mal oft Gerüchte, ich kann mich, glaube ich, noch erinnern an eine unserer ersten Folgen, als wir drüber geredet haben, dass ein chinesisches Team in die Formel einsteigen will mit Lucky Sans. Hyundai ist, wenn mich nicht komplett alles täuscht, südkoreanisch. Deswegen ein asiatisches Team in der Formel 1 fände ich ganz cool. Hyundai als Werksteam fände ich cool, einfach weil es wieder ein etwas größerer Name ist, der in die Formel 1 kommt. Deswegen hätte ich nichts dagegen. Ob das wirklich der Fall sein wird, wenn man ein Team wie Andretti zum Beispiel absagt, ob man dann irgendwann Hyundai reinholt, weiß ich nicht. Aber ich fände es ganz cool, Hyundai in der Formel 1 zu haben.
Ja, also ich sag's mal so, meine Priorität würde bei Andretti liegen, bin ich ehrlich, weil Andretti halt auch schon die ganzen Facilities und alles dafür aufgebaut hat. Und ich meine, die sind theoretisch gesehen heute ready einzusteigen. Die haben ab, was war's, 2028, 2026 haben sie ja sogar Motorlieferant mit Cadillac und die Partnerschaft mit GM grundsätzlich. Es ist einfach für mich viel, viel besser, wenn Andretti reinkommt, allein weil man sieht, sie sind in anderen Rennserien competitive, sie haben die Facilities für alles, es passt einfach, weißt du? Bei Hyundai, ich weiß nicht, wie die Umstände da wären, ob man erst noch Zeit bräuchte, um reinzukommen oder so. Also mal gucken.
Naja, deswegen hat man ja selbst gesagt, bis 2031 wird man sich eh nicht bewerben, beziehungsweise nicht einsteigen. Ich glaube, bis dahin sollte genug Zeit sein, irgendwas auf die Beine zu stellen. Das sind ja jetzt immerhin noch 7 Jahre.
Glaubst du, dass die Formel 1 ein weiteres Team quasi zulassen würde, wenn man schon Andretti noch als 11. reinlässt?
Nein, auf keinen Fall. Wir werden nicht mehr auf den Zustand kommen, wie es, ich weiß nicht, wann es war, 2010, 2011, 12, wann das zuletzt war, dass wir 12 Teams, also 24 Fahrer im Grid haben. Ich glaube, so schnell werden wir da nicht mehr hinkommen. Da müsste schon ein anderes Team aussteigen oder halt von Hyundai aufgekauft werden, damit das passiert. Ich sehe sie auch nicht als 12. Team reinkommen, unter der Prämisse natürlich, dass Andretti das 11. wird. Das sehe ich auch nicht. Aber dass sie irgendein Team aufkaufen, bei dem es nicht läuft, dann vielleicht halt Haas, dass man nicht Haas kauft. Bei Haas gibt es ja immer wieder Gerüchte oder keine Ahnung, bei irgendeinem Team klappt es überhaupt nicht mehr. Lawrence Stroll hat keinen Bock mehr auf die Formel 1, was weiß ich. Dass Hyundai da irgendwas macht, das kann ich mir dann doch vorstellen.
Also sind wir mal realistisch, wahrscheinlich wird es nicht passieren.
Wahrscheinlich nicht. Klar, okay. Aber das war ja auch nicht die Frage, ob wir glauben, das ist wahrscheinlich. Die Frage war, ob wir es cool finden. Ich fände es cool. Fertig.
Mehr Competition in der Formel 1, ich habe es oft gesagt. Bin ich nie dagegen. Auch mit Andretti. Bringt sie her. packt sie in die Formel 1. Es ist mehr Competition. Es sind auch mehr Sitze, die dann verfügbar sind, gerade auch für die jüngeren Fahrer. Und das, finde ich, ist schon ein Weltklasse-Pluspunkt. Grundsätzlich, egal welche Teams in die Formel 1 noch dazukommen, es ist einfach schön, wenn man mehr Leute in der Formel 1 hat, wo mehr Competition entsteht und natürlich auch mehr Plätze für die jungen Talente, die im schlimmsten Fall leer ausgehen, wie zum Beispiel ein Callum Eilert.
Boah, das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name, dem traue ich immer noch, bis heute traue ich dem noch hinterher, ne? Bis heute.
Ja, Callum Eilert, das wäre halt schon einer gewesen. Es ist halt wirklich bitter, weil ich meine, der war im WM-Kampf mit Mick einfach komplett da, war komplett on par und hat es einfach dann nicht geschafft. Mick hat seinen Sitz bekommen bei Haas, wir brauchen nicht darüber reden, dass das auch kein wirklich guter Sitz war, aber er hat wenigstens mal kurzzeitig in der Formel 1 gesessen, unlike Callum Eilert.
Ja, Callum Eilert war auch immer ein sympathischer. Ich habe immer gehofft, dass er in die Formel 1 kommt. Jetzt wird es nie wieder so sein. Callum Eilert werden wir niemals in der Formel 1 sehen. Wie so viele, Junge. Es gibt so viele talentierte Fahrer, aber die Formel 1 hat halt, Stand jetzt, nur 20 Sitze. Und da kannst du halt nicht jedem jungen Talent leider eine Chance geben. Leider ist es so, dass wir stattdessen Fahrer wie Sergio Perez oder Daniel Ricciardo in der Formel 1 haben. Aber das ist eine andere Sache, würde ich sagen. Oder auch ein Valtteri Bottas. Weiß ich nicht, ob er auch mal Platz machen könnte für einen jüngeren Fahrer, aber zu Bottas werden wir später auf jeden Fall noch kommen heute. Aber ja, so ist die Formel 1, 20 Sitze, 22 mit Andretti werden schon cool, 24 Plätze werden, glaube ich, unfassbar cool, weil die Formel 1 ja auch besonders schon gezeigt hat, dass man es kann. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wann es war, aber ich glaube, so um 2010, 12, irgendwo darum hatte man ja schon 12 Teams mit 24 Fahrern insgesamt. Und man hat ja gezeigt, dass es funktioniert. Warum nicht nochmal? Komm, warum 24 Fahrer, vier mehr Fahrer eine Chance geben.
Waren 24 Fahrer nicht zur Zeit von Ralf Schumacher so?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, ne?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in meinem ersten Formel-1-Spiel, das ich gespielt habe, 24 Fahrer waren. Und da habe ich immer mit Caterham gespielt, weil ich das Auto so cool fand. Das weiß ich bis heute. Das Caterham-Auto fand ich so cool. Und deswegen habe ich immer mit Caterham gespielt. Caterham war leider ein richtiges Scheiß-Team. Deswegen bin ich immer hinten rumgefahren. Aber
hey, das Auto war cool.
Das Auto war cool, 24 Fahrer waren da, mir hat Spaß gemacht.
Also Fazit des Ganzen, es wäre natürlich cool, mehr Platz für junge Fahrer oder talentierte Fahrer zu haben. Aber im Endeffekt, wahrscheinlich wird es nicht passieren. Das ist auch wieder so eine bedauerliche Sache. Viele junge Fahrer verdienen einfach einen Sitz in der Formel 1, was Talent angeht. Ich meine, manche machen ihn sich auch selbst kaputt. Ich sag nur Juri Vips als einen Namen zum Beispiel. Oder warte mal, wie hieß denn der andere noch? Das war doch der Brite, wie hieß denn der in der Formel 2?
Oh Gott, jetzt kommst du mir mit Sachen an.
Der hat doch...
Ein Brite in der Formel 2, der sich was verbaut hat.
Was war denn da nochmal? Der war auch richtig unsympathisch an sich schon. Der hat in so einem komplett schwarzen neongrünen Auto gesessen. Das war doch der, der, glaube ich, die N-Bombe gedroppt hat. On Stream oder so. Weißt du noch?
Das war doch Juri Vips.
Nee.
Juri Vips hat die doch...
Nee, da gab's noch einen.
Noch einen. Ja, das kann ich dir gerade nicht beantworten, leider.
Du, mach du mal den nächsten Punkt. Ich suche inzwischen den Namen raus.
Okay. Damit haken wir die Frage der Woche ab, gehen rüber zu Red Bull oder zu Red Bull zur höheren Ebene, nicht zu den Fahrern, sondern zu Jonathan Wheatley. Ja, ihr merkt, die News sind schon etwas älter, denn wir haben schon seit, wie vorhin schon gesagt, seit einiger Zeit keine News-Folge mehr gemacht, deswegen müssen wir auch die älteren Sachen erstmal aufholen. Jonathan Wheatley, ehemaliger Mechaniker und Chefmechaniker bei Red Bull, aktuell in der Rolle vom Teammanager beim Team, wird das Team Ende 2024 verlassen. Das heißt, die Saison macht er noch bei Red Bull fertig. Und dann wird er in das Audi-Projekt einsteigen, und zwar als Teamchef. Als Team-Principal, das erste Mal meine ich, dass er so etwas macht. Denn vorher war er zwar auch noch bei einem anderen Team, zum Beispiel bei Benetton, aber er war nie Teamchef, so wie ich das jetzt sehe. Wheatley war eigentlich sehr, sehr wichtig, sehr essentiell für den ganzen Erfolg von Red Bull. Ist immer da gewesen, hat alle Titel, die Red Bull geholt hat, die Titel mit Sebastian Vettel, die Titel jetzt mit Max Verstappen, Jonathan Wheatley war immer da, deswegen wird das auf jeden Fall ein großer Verlust sein. Christian Horner sagt zwar, ey, wir haben ein breites Team, wir können das auffangen, aber wenn du zwei so krasse Leute verlierst, Adrian Newey und Jonathan Wheatley, ich weiß nicht, wie sehr du das wirklich auffangen kannst, deswegen für Red Bull ist das auf jeden Fall ein herber Verlust und für Audi ein großer Gewinn. Man muss natürlich sehen, inwiefern Wheatley den Posten als Teamchef richtig gut bekleiden kann, wie er den einnehmen kann, weil er das so in der Formel 1 noch nicht gemacht hat. Aber vom Fachmännischen her ist Wheatley auf jeden Fall eine gute Verpflichtung für das gesamte Audi-Team.
Übrigens nochmal zwischendurch, es war tatsächlich Juri Vips, der die N-Bombe gedroppt hat.
Ja.
Aber wen ich noch meinte, war Dan Ticktum.
Ach ja, Dan Ticktum. Der
war auch irgendwas on Stream oder so gemacht. Oder war der das, der gegen Lance Stroll komplett gerantet hatte?
Der war gegen Lance Stroll, glaube ich. Ich glaube, bei ihm ging es gegen Lance Stroll.
Dann hat sich Bianca Bustamante davon später noch was abgeguckt gehabt.
Auf jeden Fall. Ja, Dan Ticktum war schon sehr unsympathisch. Auch in seiner Art, wie er gefahren ist, sehr, sehr aggressiv.
Was ist denn aus dem eigentlich geworden?
Aus dem ist Janisch geworden. Also ich kann es mir gerne mal angucken.
Also Dan Ticktum, das ist, ich weiß noch, damals habe ich wirklich mal ein Formel-2-Rennen gefühlt im Jahr geguckt oder im halben Jahr geguckt. Aber eins habe ich gelernt, Dan Ticktum war so unsympathisch und das, obwohl ich nicht mal groß geguckt habe.
Dan Ticktum fährt Formel E.
Oh.
Also gar nicht so schlecht gelaufen für ihn seine Karriere jetzt.
Okay.
Formel E ist doch beachtlich.
Ja, das ist in der Tat.
Dan Ticktum immer noch gute Karriere.
Naja, Formel 1 wird es nicht mehr.
Formel 1 wird es nicht mehr.
Aber ich glaube, da schließt er sich vielen Leuten an. Neben Jonathan Wheatley-Perke gibt es aber auch noch weitere News. Nämlich drehen die sich um seinen ehemaligen Red Bull-Kollegen, beziehungsweise stand jetzt wahrscheinlich noch Red Bull-Kollegen, aber bald ehemaligen Red Bull-Kollegen, nämlich um Adrian Newey. Der Mann soll nämlich, laut Reports von Autosprint, das ist ein italienisches Motorsportmagazin, angeblich seinen Deal mit Aston Martin abgeschlossen haben. Und es soll ja bekanntlich für 100 Millionen über 4 Jahre sein. Und das Ding ist, man muss halt betrachten, er würde damit einfach mehr verdienen als Fernando Alonso bei Aston Martin.
Das ist schon ein happiger Deal. Für 100 Millionen über 4 Jahre, ey, Lawrence Stroll, ruf mich auch an. Wenn du Bock hast noch auf einen Wasserträger, einen gut bezahlten, ich bin dein Mann. Ich komme für 100 Millionen. Ich komme sogar für ein bisschen weniger. Es wäre auch kein Problem für mich. Bisschen weniger als Adrian Newey. So auf einer Höhe mit Alonso oder auch mit Lance Stroll. Ist beides fein für mich. Ich komme vorbei. Aber der Deal schmeckt natürlich Adrian Newey. So viel Geld verdienen, das machst du in dem Alter mal gern, sag ich. Und du hast auch noch dazu eine unfassbar spannende Herausforderung mit Aston Martin. Ein Team, was eigentlich nach ganz oben will, was gerade nicht ganz oben ist. Ein Team, was gute Voraussetzungen hat, mit natürlich besonders dem großen Geldgeber Lawrence Stroll. Also der hat alles, was er braucht da. Geld, eine spannende Aufgabe und Potenzial nach oben. Was willst du mehr eigentlich als Adrian Newey? Du willst, das ist perfekt für ihn.
Ich meine, es ist eigentlich der perfekte Retirement Fund, weißt du? Der Mann arbeitet jetzt noch 4 Jahre, kriegt 100 Millionen dafür. Ich meine, der Mann hat wahrscheinlich eh schon Kohle über Kohle für seinen Retirement Fund, aber ey, 100 Millionen nochmal für 4 Jahre Arbeit, her damit, mein Gott. Perke, wenn wenn Lawrence Stroll zu dir kommen würde und dir sagen würde, ey, ja, ich brauche einen Wasserträger, der wirklich ja, nur Fall. Jeden Tag meinen 20 Kilo Wassereimer die ganze Zeit rumschleppt und er bietet dir 100.000 über 4 Jahre an.
Sofort. Um Wasser zu tragen. Also 100.000, um Wasser zu tragen, nehme ich.
Boah, vor allem wie Jack du danach wärst. Einfach so ein 20-Kilo-Eimer so den ganzen Tag einfach tragen.
Das, ja. Wenn die dann auch noch netto wären, das wäre natürlich besonders schön, die 100.000. Das wär's doch.
Obwohl, wenn ich jetzt mal so nachdenke, dass es ein Fulltime-Job ist, das Jahresgehalt wären 25.000.
Ja, aber damit würde ich locker über die Runden kommen, gerade als Student. Ich weiß, wie sicherlich. Ich damit klarkomme. Währenddessen kann ich ja auch immer noch, keine Ahnung, Fernuni studieren, kann mich ja immer noch weiterbilden. Von dem her, sofort würde ich das annehmen. Sofort.
Oder du wirst einfach professioneller Wasserträger.
Und arbeite mich hoch und verdiene irgendwo noch mehr als bei Lawrence Stroll. Ich glaube, das funktioniert richtig. Nicht. Ich glaube, noch mehr verdienst du dafür nicht.
Oh Mann. Gut, also angeblich, wie gesagt, das ist Gerüchteküche. Davon ist nichts bestätigt oder irgendwas. Es ist einfach nur ein weiteres Gerücht, was wir euch bringen wollten aus der Küche der Formula Uno. Kommen wir aber zum nächsten Punkt, welcher nicht Gerüchteküche ist, sondern bereits offiziell ist. Nämlich, es dreht sich um Andrea Stella. Der hat nämlich als Teamchef bei McLaren verlängert und wird uns noch eine Weile erhalten bleiben.
Genau, er hat einen Multi-Year-Contract mit dem Team unterschrieben. Das heißt, mehrere Jahre. Wir wissen nicht genau, wie viele. Es könnten 2 sein, könnten 3 sein. Ich gehe mal so um die 3 von aus, dass er um die 3 Jahre unterschrieben haben wird. Und es ist auch verdient, wenn man sieht, was McLaren gerade macht, dieser Aufschwung, den McLaren hat. Aktuell das beste Team im Grid für mich. Ich glaube, für fast alle ist McLaren aktuell das beste Team im Grid. Deswegen ist das eine absolut verdiente Verlängerung für Stella, weil er einfach gute Arbeit leistet mit dem Team. Jetzt muss er das Team nur noch off-track auf einen Nenner bringen überall. Und dann ist das fast schon perfekte Arbeit, die er leistet. Aber ja, viel mehr habe ich zu ihm gar nicht zu sagen. Es ist verdient, dass er verlängert. Und das ist es.
Klingt gut.
Sehr gut.
Brauche ich auch gar nicht mehr groß was dazu dichten, das hat es eigentlich recht gut beschrieben. Dann der Punkt, den wir ja schon mal angesprochen hatten in einer Episode, Perke, aber wir können ihn ja trotzdem noch mal kurz reinbringen. Oscar Piastri ist ja in Belgien und Ungarn, wie wir damals schon gesagt hatten, mit gebrochener Rippe gefahren. Und wenn man jetzt bedenkt, wie schmerzhaft sowas ist, ne? Also ich meine, ich fände es jetzt nicht cool, so mit einem gebrochenen oder angebrochenen Knochen irgendwas zu machen. Ich meine, ich hatte mal einen angebrochenen Oberschenkelknochen für ein Vierteljahr. Ich bin einen Monat lang damit rumgelaufen, ohne zu wissen, dass ich einen hatte. Mein Knie hat auch zwar ordentlich wehgetan. Ich bin gehumpelt die ganze Zeit. Und ich bin ja dann sogar noch zwischenzeitlich nochmal laufen gegangen und nochmal bouldern gegangen mit Freunden von uns, bis ich dann mal zum Orthopäden gefahren bin und gemerkt habe, oh, das ist ja angebrochen. War uncool, bin ich ehrlich. Aber no, das ist noch nicht du das Armer. Ganze bei, keine Ahnung, 5G in einem Formel-1-Auto bei 350 km/h zu sitzen. Also vor allem Brustkorb auch noch, wo der ja sowieso immer gegengedrückt wird gegen die Seiten und ordentlich compressed wird. Stelle ich mir schmerzhaft vor, bin ich ehrlich.
Das auf jeden Fall. Und wenn man dann auch noch sieht, wie er geliefert hat, Ungarn hat er gewonnen mit einer gebrochenen Rippe. Belgien wurde er letzten Endes durch die Disqualifikation von George Russell Zweiter. War aber auch irgendwie im Fight um den Sieg da dabei mit den beiden Mercedes-Piloten. Also was er dann auch noch mit dieser gebrochenen Rippe gemacht hat, finde ich fast noch viel beeindruckender, als dass er überhaupt ins Auto gestiegen ist mit dieser gebrochenen Rippe. Vielleicht muss wirklich irgendwas passieren, damit Fahrer richtig krass werden. Ob es jetzt ist Blinddarm rausnehmen, ob es jetzt ist eine Rippe brechen. Irgendwas muss passieren und auf einmal werden die Fahrer für ein, zwei Rennen zu den krassesten Fahrern überhaupt. Das ist ein Phänomen in der Formel 1. Ich finde, das sollte untersucht werden.
Ey, Perke, vielleicht müssten wir uns mal die Arme brechen. Vielleicht kommen wir dann ja in die Formel 1.
Ich glaube nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, da können wir uns alles
das,
brechen, was
da ist. Das ist auch einfach nur das weake Mindset von dir. Das ist einfach, da ist nicht die Motivation und da ist nicht alles dahinter, was du brauchst, Perke. Du musst dir sagen, ich komme morgen in die Formel 1. Morgen wird Lawrence Stroll mich anrufen, nachdem er hier den Undercut-Podcast gehört hat und mich verpflichten und seinen Sohn Lance dafür rausschmeißen.
Ich glaube nicht, aber ich würde mich für dich freuen, wenn er das bei dir macht. Das wäre doch auch, das würde mir vollkommen reichen, wenn du dabei bist.
Ey, kostenlose Boxengassentickets für dich.
Eben, mehr will ich gar nicht. Ich will da gar nicht fahren. Ich will nur die Formel 1 so live erleben. Mehr will ich gar nicht. Oh Mann.
So, Perke, gehen wir eins weiter. Und zwar, oder wie habe ich immer gesagt? Gehen wir eins weiter, habe ich ja nicht immer gesagt.
Gehen wir weiter, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas hatte ich doch mal eine Zeit komplett abused. kommen wir zu vogelwilden News, von denen ich sie erst glaube, wenn ich sie tatsächlich sehe. Aber Perke, es gibt wohl ein bisschen, ich sage jetzt mal, neuen Content in dem Chapter Red Bull und Liam Lawson. Vielleicht kannst du ja etwas mehr dazu erläutern.
Ja, Dr. Helmut Marko hat wieder mit kleinen Zeitungen geredet. Mit denen redet er ja sehr gerne. Jedes Mal, wenn wir ein Dr. Helmut Marko Zitat haben, kommt das von kleinen Zeitungen.
Warum nicht mal kleine Podcast Undercut?
Warum er auch mal bei uns vorbeikommen? Warum nicht? Und er hat über Liam Lawson da gesagt, er sitzt nächstes Jahr ganz sicher in einem unserer Autos. Das ist jetzt schon sehr früh, dass die Aussage kommt, denn ursprünglich hieß es, eine Entscheidung zu Liam Lawson soll im September kommen, also erst nächsten Monat. Aber man hat da auch schon klargestellt, für irgendwelche Rivalen ist Lawson nicht zu haben. Und wenn man das wirklich stimmt, was man gehört hat, dass wenn Liam Lawson keinen Sitz in der Formel 1 bekommt, dass er frei mit anderen Teams verhandeln kann, hat das ja schon darauf irgendwie schließen lassen, dass Lawson wahrscheinlich in die Formel 1 kommen wird. Jetzt das Zitat hier von Dr. Helmut Marko, er sitzt nächstes Jahr ganz sicher in einem unserer Autos, lässt noch mehr drauf schließen. Wenn er in einem der Autos sitzt, dann ist es V-Cup, da würde er dann wahrscheinlich neben Yuki Tsunoda Platz nehmen, dann wäre Daniel Ricciardo raus. Aber am Ende ist nichts fix, bei Red Bull wird immer viel geredet, das wissen wir aus den vergangenen Jahren, deswegen mal gucken, wann wir diese schöne Grafik von der Formel 1 bekommen. Liam Lawson sitzt im V-Cup oder wo auch immer. Und bis dahin ist da gar nichts fix. Es ist Red Bull. Da ist überhaupt nichts fix. Niemals.
Ja, also das war auch das, was ich meinte, Perke. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Vor allem, wir haben schon so viel Aussagen und Calls bekommen in dieser Hinsicht. Und am Ende des Tages ist bis jetzt nichts davon eingetroffen. Das ist jetzt eine weitere, die man auf den Stapel legen kann. Und gerade auch, wenn man bedenkt, was natürlich mit Sergio Perez und Red Bull und Dr. Helmut Marko und Christian Horner so abgeht. Da wurden auch schon so viele Sachen wieder angekündigt und die passieren sollen und was dann so und so sein soll. Am Ende des Tages, es wurde jetzt auch gesagt, Perez bleibt bei uns. Ich glaube immer noch nicht dran, dass Perez lange bei Red Bull bleibt, aber das sei eine andere Sache. Red Bull ist einfach etwas, wo ich kein Geld auf bestimmte Aussagen setzen würde und das ist für mich wieder einer dieser Fälle.
Absolut richtig. Ich glaube auch, erst Liam Lawson sitzt da, wenn ich ihn dann wirklich in diesem Auto nächstes Jahr in Bahrain sehe und vorher glaube ich ja nicht. So einfach ist das.
Gut, dann kommen wir zu weiteren Speculations.
Ja, wir bleiben bei Nachwuchsfahrern. Ist das genau. Nicht schön?
Und zwar der Name, der wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren viel zu oft schon gedroppt wurde und den jeder inzwischen kennt, wahrscheinlich besser als den Namen seines eigenen Dads. Kimi Antonelli soll bei Mercedes jetzt endgültig unterschrieben haben. 2+1-Deal, 2 Jahre fix, 1 Jahr weitere Option und es soll in Italien offiziell gemacht werden. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich dickes Gerücht, bin ich ehrlich. Und auch das ist erst eine Sache, die ich glaube, wenn ich sie sehe.
Ja, übrigens die Sache, ich glaube das nicht erst, wenn ich Lawson in Bahrain im Auto sehe, sondern wenn ich ihn in Australien im Auto sehe. Natürlich ist ja Australien nächstes Jahr wieder der Season Opener, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, als der Kalender bekannt gegeben wurde. Antonelli könnte genauso in Australien im Auto sitzen. Und zwar Bono könnte auch sein Renningenieur werden. Bono wurde heute nämlich auch befördert von Mercedes zum Chef-Renningenieur des Teams. Bono hat ja immer mal wieder überlegt, ob er einfach mit Lewis Hamilton zu Ferrari geht. Die Überlegung gab es ja tatsächlich. Hat er sich wohl dagegen entschieden, als er Antonelli in Tests gesehen hat und gesehen hat, dass Antonelli richtig gut im Mercedes funktioniert. An dem Punkt soll sich Bono dagegen entschieden haben, zu wechseln und soll sich darauf eingelassen haben, bei Mercedes vielleicht mit Antonelli auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, Bono bleibt. Bono vielleicht Renningenieur von Antonelli. Antonelli sehr wahrscheinlich in die Formel 1. Finde ich immer noch ein bisschen früh, sind wir ja, glaube ich, beide einer Meinung, dass wir es ziemlich früh finden von Antonelli. Aber man sieht ja jetzt auch in der Formel 2, mit der Zeit kommt Antonelli da immer besser rein. Der Saisonstart war nicht wirklich gut von ihm. Mittlerweile fährt er richtig, richtig gut in der Formel 2. Eigentlich noch ein Jahr Formel 2 hätte ihm, glaube ich, gut getan. Er hat ja auch, selbst immer wieder gesagt, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon bereit bin für die Formel 1, was ich übrigens auch ein sehr gutes Mindset für so einen jungen Fahrer finde, dass er selbst sagt, ey, auch mal ruhig machen. Jetzt scheint er unterschrieben zu haben. Ich bin gespannt, was es bringt. Wenn er sich in der Formel 1 so schnell entwickelt wie in der Formel 2, dann kann das richtig gut werden mit ihm bei Mercedes. Aber es kann natürlich auch komplett so werden, dass man ihn einfach viel zu früh in die Formel 1 geholt hat, ihn gerusht hat und Antonelli nie was wird. Es kann alles passieren. Sind wir ganz ehrlich, es kann alles passieren, wenn Antonelli kommt. Ich bin einfach gespannt, wenn wir ihn dann wirklich in der Formel 1 sehen werden.
Mal gucken. Also wie gesagt, wir haben heute 2 News dabei, die ich erst glaube, wenn ich sie sehe. Lawson ist 1, Antonelli ist 1, weil ich bin immer noch nicht zu 100% davon überzeugt, dass sich Mercedes full auf Antonelli committet, auch wenn es jeder berichtet, weil ich glaube, dass man versuchen wird, erst Antonelli woanders umzubringen, weil das einfach sicherer wäre.
Dass man ihn versucht, woanders umzubringen.
Unterzubringen.
Unterzubringen. Entweder ist Discord gerade ausgesetzt oder du hast umzubringen gesagt.
Digga, was für umzubringen.
Ich war gerade so verwirrt. Vielleicht war es ja auch
Mercedes versucht, ihn umzubringen, so wie Mercedes ja auch versucht hat, Lewis Hamilton zu sabotieren und umzubringen. Wie uns dieser eine Brief ja offengelegt hat, Perke.
Ja, In der Tat, das war auch eine interessante Storyline, die wir da für eine Woche mal hatten. Das war auch sehr interessant.
Ja. Der verschweigt uns da was. Die da oben, Perke, die haben da was verschwiegen bei Mercedes.
Das sowieso.
Was eine Scheiße, na, Alter. Ja.
Antonelli, Mercedes, vielleicht gehen wir zum nächsten Fahrerkarussell direkt über, würde ich sagen. Und das ist ja bei Audi / nächstes Jahr noch Sauber. Und die haben immer noch erst einen Fahrer unter Vertrag und das ist Nico Hülkenberg. Da fragt man sich jetzt, wer ist denn der zweite? Und in den letzten Tagen hört man immer wieder den Namen Bortoleto. Bortoleto ist zurzeit Formel 2-Fahrer, ist gerade Zweiter in den Standings in der Formel 2. Das heißt, er hat eine sehr gute Rookie-Saison in der Formel 2 auch noch wohlgemerkt. Er ist genauso wie Antonelli dieses Jahr erst in die Formel 2 gekommen. Aktuell, wie gesagt, Zweiter dort. Und er wird tatkräftig unterstützt von keinem anderen als Fernando Alonso, der wohl auch in Belgien im Motorhome von Sauber war, um über Bortoleto zu reden, um Bortoleto gut zu reden. Denn Bortoleto ist im Management von Fernando Alonso. Das heißt, die Connection ist da. Man versucht jetzt in diesem Management auch tatkräftig Bortoleto unterzubringen. Aber er ist natürlich nicht der einzige Name auf der Liste von Sauber. Bottas ist immer noch ein Kandidat. Manche Medien haben schon gesagt, er hat vielleicht sogar schon fix unterschrieben. Glaube ich noch nicht dran. Mick Schumacher auch noch ein Kandidat. Und Robert Schwartzman auch. Boah, dieser Name ist für meine deutsche Zunge nicht so einfach. Robert Schwartzman ist auch ein Kandidat, der fährt nämlich morgen das erste freie Training anstatt Valtteri Bottas. Und Schwartzman ist ja auch für besonders deutsche Fans wahrscheinlich kein Unbekannter, denn 2020, Als Mick Schumacher Weltmeister in der Formel 2 wurde, war Schwartzman sein Teamkollege, der wurde Vierter in 2020. 2021 wurde er Zweiter in der Formel 2 und jetzt ist er Reservefahrer unter anderem bei Ferrari. Das heißt, auch er kennt die Formel 1 mittlerweile von ganz innen. Und das ist wohl die aktuelle Shortlist von Audi, diese vier Fahrer.
Also, dann bringe ich jetzt mal schnell meine Meinung dazu auf den Tisch. Ich finde, Bortoleto wäre einer der dümmsten Züge, die ich in meiner Formel 1-Fan-Karriere je gesehen habe. Also das wäre ja mal mit Abstand für mich eine der dümmsten Entscheidungen, die man treffen kann. Das ist jetzt nicht gegen Bortoleto, aber das wäre vom Management von Audi einfach komplett dumm gedacht. Du kommst als brandneues Team in die Formel 1. Du hast so schon unfassbar viele Probleme, an die du erstmal ran musst, an die du dich gewöhnen musst, die du überhaupt erstmal schaffen musst. Und du holst dir jemanden, der noch nicht einmal gefühlt in einem Formel-1-Wagen gesessen hast und schaffst dir somit eine riesige neue Baustelle. Obwohl du schon 20 offene Baustellen hast, so nach dem Motto. Also, no joke, für mich wäre Mick Schumacher eine 10-mal bessere Option als Bortoleto, einfach weil er schon in einem Formel-1-Wagen gesessen hat und mal 2 Saisons mitgemacht hat. Mein Gott, ja. Setz einen Nicolas Latifi da rein und es würde mehr Erfahrung bringen.
Ich würde lieber Bortoleto im Team haben als Latifi, aber das ist jetzt eine andere Sache. Generell bin ich da natürlich deiner Meinung, Bortoleto wäre für mich jetzt auch nicht die A-Option, denn auch er, wie Antonelli, wie ich schon gesagt habe, ist auch erstmal Rookie in der Formel 2, der fährt gerade sein erstes Formel 2-Jahr und das wäre auch für ihn einfach zu früh, jetzt in die Formel 1 zu kommen. In so ein ambitioniertes Team, weiß ich nicht. Ich kann mich mit der Idee auch nicht anfreunden, aber ich kann mich mit niemandem von dieser Shortlist zu 100% anfreunden. Muss ich ganz ehrlich sein. Niemand auf dieser Shortlist, wenn ich mir Bortoleto, Bottas, Schumacher und Schwartzman angucke, gibt mir das Gefühl, ja Mann, das ist 100% die richtige Option, um neben Nico Hülkenberg zu fahren. Vielleicht Schumacher und Bottas noch, aber Schwartzman
ist halt
und
Bortoleto für mich zu alt und über seine Prime. Schumacher, das auf jeden Fall. Bin ich mir unsicher, ob da halt noch mehr kommt. Ja, er hatte eine unfassbar beschissene Zeit bei Haas, lag aber auch teilweise einfach an Haas selber. Da ist halt, Schumacher ist so ein 50-50-Ding. Entweder er bleibt wie bei Haas damals und kriegt es nicht hin und kann nicht mit dem Druck umgehen, oder er kriegt es dann endlich mal hin und blüht dann auf, weil ich meine, der Mann ist Formel-2-Weltmeister geworden. Du wirst nicht Formel-2-Weltmeister, wenn du nicht Talent hast. Das ist einfach eine faktisch richtige Sache. Schwartzman ist ein guter Fahrer, aber für mich auch nicht das Nonplusultra. Also, call me crazy, aber ich würde einen Schumacher über einen Schwartzman raten. Und dann ein Bortoleto, keine große Formel-2-Erfahrung, hat jetzt noch nicht groß was in der Formel 1 irgendwie mitgemacht und ist für mich einfach viel zu früh. Und damit würdest du dir eine riesige Baustelle schaffen, meiner Meinung nach.
Also sind wir da relativ einer Meinung, dass uns keine der Optionen auf der Shortlist richtig umhaut. Ich glaube aber auch, der Fahrermarkt gibt aktuell nicht so viel her, wo Audi sagen könnte, ja Mann, das ist der perfekte Fit für unser Team. Ich glaube, so viel ist nicht auf dem Fahrermarkt, wo wir auch sagen würden, hundertprozentig perfekt für das Team ist der und der Fahrer. Der Fahrermarkt ist gerade nicht leicht, weil viele Optionen jetzt auch schon zugegangen sind. Carlos Sainz und Esteban Ocon haben sich gegen Audi entschieden, so wie man gehört hat. Die Optionen werden weniger. Ich glaube, mittlerweile bekommt man einfach nicht mehr diese A-Lösung. Mittlerweile muss man einfach gucken, was man bekommen kann, abwägen.
Was ist, wenn wir ein Schumacher-Comeback von Vettel kriegen?
Was, ein Schumacher-Comeback von Vettel?
So wie Schumacher damals. Schumacher beendet seine Karriere und kommt dann zu Mercedes zurück, um dieses Team aufzubauen, um ihm in die Startlöcher zu helfen, sodass es einfach dann erfolgreich werden kann. Ich rede nicht davon, dass Vettel jetzt hier Rennen gewinnen soll, sondern ich rede davon, dass Vettel mal 1-2 Jahre bei Audi ist, dem Team eine Grundlage schaffen soll, so wie Schumacher es bei Mercedes gemacht hat, um dann quasi das Zepter zu übergeben mit jemandem, der dann mit Audi erfolgreich werden kann. So war es ja zum Beispiel auch bei Mercedes.
Ja, bei Mercedes war aber auch der Fall, dass Nico Rosberg da noch lange nicht so ein erfahrener Fahrer war, wie es jetzt ein Nico Hülkenberg ist. Und ich traue einem Nico Hülkenberg durchaus zu. Klar, Nico Hülkenberg war noch nie bei einem richtigen Top-Team. Das unterscheidet ihn von Sebastian Vettel. Das ist mir auch bewusst. Aber Nico Hülkenberg war in genug guten Teams unterwegs, oberen Mittelfeldteams unterwegs. Renault, Force India war zu seiner Zeit richtig gut. Er war bei genug Teams unterwegs, um zu wissen, wie ein Team zu laufen hat, wie man ein Team aufbauen kann. Deswegen finde ich, brauchst du keinen zweiten so sehr erfahrenen Fahrer, wie ein Sebastian Vettel es dann ist. Den brauchst du meiner Meinung nach einfach nicht, wenn du schon einen Nico Hülkenberg im Team hast, der jetzt mittlerweile auch 37 ist. Wenn du dir jetzt noch einen alten holst, dann hast du in 2 Jahren im Worst-Case-Szenario das Problem, dass du beide Sitze neu besetzen musst, nämlich den Sitz von Vettel und von Hülkenberg. So hast du vielleicht, wenn du dir jetzt einen Mick Schumacher holst und der funktioniert, hast du im Idealfall nur einen Sitz, den du neu besetzen musst, und zwar nur den von Hülkenberg.
Ist richtig. Voll valide der Punkt, vor allem gerade auch, wenn du bedenkst, wie du gesagt hast, dass man halt im schlimmsten Fall beide Sitze neu besetzen muss. Aber wäre Vettel für dich nicht ein besserer Punkt als jeder auf dieser Shortlist?
Ich weiß es, also von der fahrerischen Prime auf jeden Fall, darüber müssen wir nicht reden. Aber man muss auch sehen, dass Vettel jetzt schon lange nicht mehr Formel 1 gefahren ist. Vettel am Ende schon nicht mehr in seiner Prime war. Klar, Vettel wird schlechter gemacht, als er war. Er hatte auch nicht die besten Umstände bei Aston Martin. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber Vettel war auch schon lange über seinen Prime heraus in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob er dir jetzt aktuell auf der Strecke mehr geben würde. Und neben der Strecke hast du, wie gesagt, eine Hülkenberg. Also auch ein Vettel wäre für mich nicht diese hundertprozentige Lösung, wo ich sagen würde, ja Mann, das ist perfekt, das ist das, was Audi gefehlt hat. Das gibt mir Vettel aktuell leider nicht. Auch wenn er als Persönlichkeit in der Formel 1 natürlich, unfassbar gut wäre und der Formel 1 auch generell weiterhelfen würde, wenn er als Persönlichkeit wieder da wäre.
Also perfekt wäre es definitiv nicht, da stimme ich dir auch zu. Allein das Alter ist schon ein Punkt dagegen. Aber ich denke trotzdem, dass ein Vettel eine bessere Option als ein Bottas, ein Schumacher oder ein Schwartzmann wäre oder ein Bortoleto. Ja, du hast dann das Problem, dass du im schlimmsten Fall die Sitze neu vergeben musst. Beide. Aber ich glaube einfach, auch diese Kombo aus letztendlich Hülkenberg und Vettel in einem deutschen Team kann sehr gut funktionieren. Und ich glaube, wäre auch natürlich ein Moralboost, vor allem gerade auch für die Leute bei Audi, wenn du siehst, du hast Hülkenberg und Sebastian Vettel, was einfach eine crazy Kombination ist, auch allein teamintern sicherlich einen Boost bringen würde. Und wer weiß, vielleicht kriegst du ja dann wirklich irgendwie. Allein guck dir an, das wäre ja schon wieder das nächste Szenario. Guck dir an, Vettel und Schumacher, wie eng die beiden waren, als beide in der Formel 1 war. Vettel war so ein bisschen, haben ja alle gesagt, wie der Vater in der Formel 1 für Mick, weil Michael ja nicht da ist in dem Sinne. Und das Ding ist halt, jetzt stell dir mal vor, Schumacher dritter Fahrer bei Audi und Vettel drinne. Und Vettel gibt dann quasi so das Zepter an Schumacher über und versucht ihn so mit reinzubauen in das Team.
Das wäre auf jeden Fall verrückt. Ich bin mir sicher, dass das auch ein Gedankengang bei Audi ist. Ich bin mir sicher, dass bei Audi auch über Sebastian Vettel diskutiert wird. Wenn nicht drüber diskutiert werden würde, hätten wir nicht viele Berichte über eine mögliche Vettel-Rückkehr schon bekommen. Also der Name fällt auf jeden Fall bei Audi. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer es am Ende wird. So richtig haut mich niemand vom Hocker. Vielleicht wird es ja auch am Ende jemand, den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Klar, das ist in der heutigen Zeit, wo jeder Journalist Erster sein will, wenn es irgendwelche News gibt und so weiter. Es ist sehr schwer, dass man von irgendeinem Namen gar nichts hört. Aber vielleicht kommt ja auch so ein Fall. Vielleicht kommt ein Name, mit dem wir gar nicht rechnen. Vielleicht kommt ein Name von dieser Liste. Ich bin gespannt, wer es am Ende wird. Und am Ende vertraue ich auch den Entscheidungen. Auch wenn sie einen Mattia Binotto trifft, vertraue ich ihm da jetzt einfach mal, dass der da das Beste fürs Team rausholt irgendwie. Und ich bin einfach gespannt. Und am Ende werde ich das sehr subjektiv bewerten und wahrscheinlich nicht als gut bewerten, wer da im zweiten Auto sitzt bei Audi. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ganz einfach.
Sehr gut, Perke. So, dann sage ich jetzt rein da in Ruanda.
Boah, das finde ich super. Das finde ich super.
Perkes Wunsch-Episodentitel.
Nein, das wird nicht der Episodentitel heute sein. Aber du sprichst es an. Ruanda will in die Formel 1. Und Ruanda hat nicht nur loses Interesse an der Formel 1, sondern sehr ernstes, so sagt nämlich Stefano Dominicali, sie meinen es ernst, sie haben einen guten Plan vorgelegt und wir werden uns Ende September, also in etwas mehr als einem Monat, mit ihnen treffen. Es wäre ein Rennen, jetzt kommt das, hört zu, es ist eine schöne News, eine gute News, es wäre ein Rennen auf einer permanenten Rennstrecke.
Doch, geil.
Es hört sich an, als wäre es in Ruanda kein Stadtkurs. Es wird eine permanente, richtige, ordentliche Rennstrecke. Ruanda will ja generell im Motorsport mehr eintragen. Die FIA hat ja jetzt in diesem Jahr schon im Dezember in der Hauptstadt von Ruanda findet eine FIA-Preisverleihung statt. Das heißt, die FIA kennt dann Ruanda auch schon. Man wird sich vorher, wie gesagt, mit Ruanda unterhalten. Es kann sein, dass Afrika in Form von Ruanda wieder in die Formel 1 kommen wird. Und ich fände es ganz cool, wenn man eine permanente Strecke liefern kann, die gut ist, warum nicht nach Ruanda? Ganz ehrlich.
Ja, ich glaube auch, allein, dass Afrika zurück in den Formel-1-Kalender kehrt, wäre sehr cool. Vor allem, weil man dann auch ein bisschen mehr Diversifizierung mit drin hätte im Kalender. Und ey, wir hatten jahrelang uns ein Rennen in Südafrika gewünscht, jetzt kriegen wir eins in Ruanda. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist eine permanente Strecke und es ist was Neues und es gefällt mir. Bin ich sehr dafür zu haben. Aber nicht nur das, Perke, denn hier steht auch noch was weiteres in dem Punkt drin. Es gab angeblich auch ein Treffen mit Thailand.
Na, gab es das schon? Weiß gar nicht, ob es das schon gab. Es wird es auf jeden Fall geben. Es kann, also man wird sich bestimmt schon mal mit Thailand getroffen haben. Das ist logisch. So viele News kommen nicht raus, wenn du dich noch gar nicht getroffen hast. Hast du recht. Man will sich aber nach dem Rennen in Singapur nochmal mit Thailand treffen. Das passt ja auch geografisch, beides Südostasien. Passt vom Ding her, muss man nicht weit fliegen. Thailand möchte auch in die Formel 1. Es gab ja generell immer wieder Berichte über Strecken in Asien, die zurück in die Formel 1 wollen oder generell in die Formel 1 wollen.
Vietnam ist ganz ruhig auf einmal.
Nee, das ist auf jeden Fall ruhig, aber Südkorea wollte in die Formel 1 mit einer neuen Strecke, mit einem Stadtkurs in Seoul wollten sie rein. Scheinbar wurde das nicht heißer, Indonesien wollte rein, scheinbar wurde das nicht heißer. Thailand wird hier scheinbar heißer. Wie gesagt, nach dem Rennen in Singapur wird man sich mit Verantwortlichen von Thailand treffen. So wie ich es gelesen habe, würde es leider ein Stadtkurs werden in Bangkok, aber erstmal will man sich jetzt mit Thailand treffen, gucken, was sie bieten. Wenn das Geld stimmt, geht man eh hin. Müssen wir nicht drüber reden. Aber Thailand als Land, cool. Stadtkurs in Bangkok, brauche ich nicht.
Naja, genau das ist es wieder. Es ist wieder ein Stadtkurs. Aber no joke, jetzt lass uns mal darüber reden. Was zum Fick ist eigentlich aus Vietnam Hanoi geworden?
Das ist eine gute Frage. Die wären Digga, ein Jahr da gewesen.
Der Kurs war fertig. Er war fertig.
Sie wären da gewesen, dann kam Corona, dann war das auf einmal raus und jetzt wird das irgendwie totgeschwiegen. Irgendwie redet niemand mehr drüber, hast du recht. Damals im Formel-1-Spiel konnte man es sogar schon spielen. Die Strecke, ich fand sie schrecklich, zu spielen auf jeden Fall. Ich wäre gespannt gewesen, wie es in Real Life ausgesehen hätte. Aber irgendwie kommt das nicht. Eigentlich könnte man sich an Vietnam-Stelle ja eigentlich mal wieder bemühen. Wenn man jetzt den Willen zeigt, hier in Thailand, in Ruanda zu sein, warum nicht auch wieder in Vietnam, wenn man eh schon mal einen Deal hatte? Warum versuchen die es nicht nochmal? Das ist eine gute Frage.
Vor allem, die Strecke war ja wirklich komplett fertig. Du hast gesagt, sie war im Game drinne. Ich meine, ich war, glaube ich, 2 Jahre vorher im Urlaub. Hab sogar da an den Stellen gestanden, wo die gebaut wurde. Da sah es noch komplett anders aus als dann. Die haben ja wirklich teilweise Häuser und Gassen abgerissen und neu gemacht, damit quasi genug Platz ist für die Formel-1-Autos, um da lang zu fahren. Man hat alles brandneu gebaut, so viel Geld in den Sand quasi gesetzt, dafür, dass am Ende nichts rausgekommen ist. Es ist eigentlich richtig schade, weil ja, die Strecke hat sich schlecht fahren lassen und ja, es war ein Stadtkurs, aber ich fand das Layout der Strecke sah wirklich interessant und einzigartig aus, weil es einfach sehr eng und sehr kompliziert war.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Strecke wirklich nach Form 1 bräuchte, aber wäre generell mal interessant, wenn die sich wieder bemühen. Jetzt haben wir auch mitbekommen, China ist jetzt wieder dabei. Vietnam war ja dieses Thema mit Corona, deswegen ist man da ja ursprünglich nicht gefahren. Corona-Saison wäre ja das erste Jahr von Vietnam gewesen. Mal sehen, ob da noch irgendwas kommt. Aktuell ist es sehr ruhig. Jedenfalls bekommen wir nichts davon mit. Aber irgendwann wird doch das Thema bestimmt wieder heiß werden. Mal ganz ehrlich, wenn du da eine fertige Rennstrecke hast, schon mal den Deal hattest, das wirst du ja jetzt nicht auf sich beruhen lassen einfach. Irgendwann wirst du auch mal wieder ankommen und sagen, ey, wie sieht's denn aus, fertige Rennstrecke, wir wollten doch schon mal, warum nicht jetzt? Irgendwann wird es schon kommen.
Naja, mal gucken. Schauen wir mal, was wird. Perke, ich würde sagen, genug von Gerüchteküche, von vergangenen Strecken, von eventuellen Treffen in Thailand oder in Ruanda und genug von der Gerüchteküche rund um Antonelli und Red Bull. Mir reicht's. Ich habe eher Bock jetzt auf die Predictions für Zandvoort. Lass uns lieber auf das Wochenende, was uns jetzt bevorsteht, schauen. Und ich bin gespannt, was ich jetzt da aus deinem Mund höre für unfassbar wilde Calls.
Es werden keine unfassbar wilden Calls. Eine andere Rennserie findet noch an diesem Rennwochenende statt. Und zwar die F1 Academy wird auch fahren an diesem Wochenende. Keine Formel 2, keine Formel 3. Und jetzt lass uns wirklich in die Formel 1 reingehen mit den Predictions fürs Qualifying, wo es zu 60% regnen wird, was ich auch sehr interessant finde. Am Sonntag wird es wahrscheinlich nicht regnen, aber am Samstag ist die Möglichkeit auf jeden Fall da. Vielleicht wirbelt das ja irgendwas in deiner Prediction durcheinander. Ich weiß nicht, ob es das bei mir tut. Ich würde nämlich auf P1, auch wenn es die Niederlande ist, auch wenn Max Verstappen die letzten Jahre der Dominator war, aber es war natürlich auch dem Auto geschuldet, dass Max Verstappen einfach immer das beste Auto hatte, wenn wir in Zandvoort waren. Ich würde sagen, Lando Norris holt sich die erste Pole Position nach der Sommerpause.
So, und da kommt nämlich schon der Unterschied, weil wenn es wirklich regnen sollte, dann sehe ich da einen Mann auf Pole Und der fährt nicht bei Red Bull oder McLaren, sondern der fährt bei Mercedes und es ist Lewis Hamilton, der auf Pole stehen wird.
Ja, okay. Kann ich auf jeden Fall Halleluja. Kann ich auf jeden Fall verstehen. So, Lewis Hamilton im Regen, einer der Besten, wenn nicht der Beste der ganzen Formel 1. Wahrscheinlich streitet er sich mit Max Verstappen um den Titel, um den besten Regenfahrer aktuell in der Formel 1. Aber Lewis Hamilton auf jeden Fall Minimum Zweiter. Ich würde Max Verstappen auf P2 tippen im Qualifying.
Was ist denn heute los bei uns? Sprachen lernen Bubble. Ich glaube, diese App sollten wir uns mal runterladen für einen schönen Deutschkurs.
Ich glaube auch.
Ich tacker mal auf 2 Lando Norris.
Okay, und bei mir kommt Lewis Hamilton auf P3.
Bei mir ist es Max Verstappen auf
P3. Also haben wir die gleichen Top 3 nur irgendwie untereinander getauscht.
Genau. Dann lass uns weiter gucken und lass uns das gute Rennergebnis anschauen. Für mich wird es ein Sieg von Lewis Hamilton.
Okay, das finde ich interessant. Ich weiß nicht, irgendwie möchte ich Max Verstappen den Sieg geben, dass er irgendwie seine 100% Siegquote in Sanford behält. Aber ich kann es nicht. Der Red Bull ist zu schlecht. Dass ich das mal sage, diese Saison, habe ich am Anfang der Saison nicht gedacht. Aber der Red Bull ist für mich eigentlich zu schlecht, um zu gewinnen. Das wird wahrscheinlich ein Kampf zwischen den Mercedes und McLaren, zwischen Norris und Hamilton. Und weil du Hamilton sagst, sag ich einfach Lando Norris. Holt Pole Position und Sieg. So.
Dann mache ich es jetzt anders. Ich sage nämlich tatsächlich, dass Lando Norris auf 2 ins Ziel kommt und sein Teamkollege Oscar Piastri kommt auf 3 ins Ziel, gefolgt auf 4 von George Russell. Ich sag's, wie es ist. Top 4 sind nur Mercedes, McLaren.
Gar kein Max Verstappen.
Gar kein Max Verstappen. Der kommt auf 5 ins Ziel.
Das finde ich krass, aber kann ich mir mittlerweile sogar vorstellen, wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein richtiger Schocker. Auf 2 sehe ich wahrscheinlich, wen sehe ich auf 2? Wahrscheinlich auch Hamilton, obwohl auch, nee, du hast ihn ja auf 1 getippt, aber wahrscheinlich sehe ich Hamilton auf 2 und auf 3, ja komm, er ist zu Hause, ich sag Max Verstappen, mir egal.
Okay.
Zu Hause beim Heimrennen kommt Max Verstappen irgendwie aufs Podium, wie auch immer.
Dann bin ich jetzt gespannt auf deine größte Überraschung und deine größte Enttäuschung. Ich sag's gleich, wie es ist. Meine größte Enttäuschung dieses Wochenende wird ganz klar Williams werden für mich.
Ja, check ich.
Und meine größte Überraschung wird für mich, ich glaube, der Alpine.
Mann, das wollte ich als Überraschung sagen. Ich sage auch größte Überraschung Alpine, denn historisch gesehen, so lange ist jetzt Sanford auch nicht dabei, aber in den letzten Jahren war das mit Alpine und Sanford immer irgendwie gut. Das lief irgendwie, auch wenn es mal durch ein Chaosrennen dann zu einem Podium gereicht hat, aber irgendwie hat es zu einem Podium gereicht. Oder einfach so gute Rennen. Alpine hat in Sanford eigentlich immer funktioniert. Deswegen sage ich auch Überraschung Alpine und Enttäuschung sage ich Haas. Haas kommt nicht gut aus der Sommerpause raus, ist mein Call.
Auch schöner Call. Gut, Perke. Dann würde ich sagen, haben wir es an der Stelle schon. Natürlich würden wir uns aber auch noch über eure Predictions freuen. Deshalb schaut mal in dem Link in der Bio unter der Episodenbeschreibung vorbei. Da findet ihr den Link zu unserer Kicktipp-Runde. Also auch hier an der Stelle jetzt für alle, die diese Episode hören und bei Kicktipp bereits dabei sind, Tipp nicht vergessen. Das gilt besonders auch für uns beide, Perke.
Auf jeden Fall, wir beide
sind solche Kandidaten, die das immer vergessen. Das muss ganz klar gesagt sein. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, es hilft uns wirklich weiter und wir freuen uns jedes Mal über positives Feedback. Perke, ich würde sagen, wir haben ein spannendes Wochenende vor uns.
Schauen wir uns das
in Ruhe und entspannt an. Dann hören wir uns am Montag wieder, um das Ganze auszuwerten. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.